Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: GM übernimmt Teslas Ladestandard, Zweifel am Cybertruck und Eröffnung des ersten Tesla-eigenen Bodyshops. Mein Name ist David und dies ist die Folge 297. Tesla Welt wird euch von Shop for Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David. Ihr seid hier, um alles über die letzten Tesla-News zu erfahren. Darüber reden wir jetzt auch sofort, denn es gibt schon wieder jede Menge interessante neue Infos. Reden wir mal über eine Abwrackprämie, die Tesla inzwischen Käufern in Großbritannien zahlt. Das ist auch eine spannende Entwicklung. Tesla äußert sich hier und schreibt: Zur Unterstützung unserer Mission, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, entfernt Tesla im Rahmen unseres Inzahlungsnahmeverfahrens Benzin- und Dieselfahrzeuge von britischen Straßen. Den Bericht dazu, den gab's auf drivetesla-canada.ca und die schrieben: Bringt ein Kunde beispielsweise ein Fahrzeug mit einem Inzahlungsnahmewert von 1000 Pfund, dann gewährt Tesla einen zusätzlichen Rabatt von weiteren 1000 Pfund, sodass insgesamt ein Gesamtnachlass von 2000 Pfund gegeben wird. Wenn Sie ein Auto im Wert von 2000 Pfund in Zahlung geben, erhalten Sie den maximalen Rabatt von 4000 Pfund. Also, bis zu 4000 Pfund zahlt Tesla für ein altes Auto. Diese werden dann tatsächlich verschrottet. Was haltet ihr davon? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ist es besser, die Autos weiterzufahren oder von der Straße zu nehmen? Meine Meinung dazu: Es ist selbstverständlich eine gute Marketingmaßnahme von Tesla. Ja, nachdem die meisten Emissionen von Autos beim Betrieb entstehen und es sich ja hier auch um sehr alte Autos handelt mit einem sehr geringen Restwert, halte ich dieses Vorgehen von Tesla hier, auch was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht, für sinnvoll. Kommen wir mal zu Teslas Trackpack. Darüber hatten wir ja bereits im letzten Video ausführlich gesprochen. Ich verlinke euch das hier gerade nochmal, falls ihr es verpasst habt. Drive Tesla Canada berichtet jetzt, dass das Trackpack über das Wochenende bei Tesla ausverkauft wurde. Und das trotz zwischen dem sehr hohen Preis von $15,000 bis $20,000. Das scheint also genügend Käufer zu finden. Das wollte ich nur nochmal am Rande erwähnt haben. Kommen wir mal zu wirklich spannenden News. Denn das Model 3 Project Highland, das wurde mal wieder in Kalifornien gesichtet, beziehungsweise ein Prototyp davon. The Kilowatts hat das hier gespottet und uns schöne Bilder und auch ein Video gepostet. Und selbstverständlich, so wie das bei Prototypen oft der Fall ist, sind die wesentlichen Teile hier verdeckt. Man kann aber ein paar Kleinigkeiten schon erkennen, zum Beispiel die Hardware-4-Kameras. Das ist keine große Überraschung, dass die dort verbaut sind. Interessanter sind schon die Hecklichter, die scheinen wohl an einer bisschen anderen Position zu sein. Und es sind auch neue Hecklichter. Das kann man beim Blinken gut beobachten. Und dann sieht man auch unten am Fahrzeug ganz schön, dass hier ein neuer Luftverteiler oder ein sogenannter Diffusor installiert ist, ähnlich wie beim Model S. Vorne kann man leider nicht so viel erkennen, denke ich. Was denkt ihr? Versteckt sich darunter das Fahrzeug, das wir auf diesen geleakten Fotos vor ein paar Wochen gesehen haben? Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Sprechen wir mal über die FSD-Beta in Europa. Darauf warten wir ja alle seit sehr langem, dass Tesla hier seine Software, die sie fürs autonome Fahren letzten Endes entwickeln, bald nach Europa bringen könnten. Ein paar neue Hinweise, dass hier zumindest eine gewisse Aktivität bei Tesla zu finden ist, gibt es auf Teslas Job-Webseite. Hier gibt es nämlich 10 neue Jobs zum Thema FSD-Beta, denn Tesla sucht neue ADAS-Tester, also Leute, die das Fahrassistenzsystem bei Tesla in Zukunft testen werden, und zwar in Europa. Tesla schreibt in der Stellenausschreibung: Wir suchen eine hochmotivierte Person, die unsere Tests auf Fahrzeugebene für alle aktuellen und zukünftigen Autopilot-Funktionen auf dem Weg zum vollständigen autonomen Fahren beschleunigt. Der ADAS Test Operator wird dafür verantwortlich sein, Verbesserungen und Rückschritte über Software-Iterationen hinweg zu identifizieren. Ja, dass Tesla solche Tester in Europa sucht, das ist eigentlich nicht neu. Solche Jobpostings gab es bereits in der Vergangenheit. Was aber neu ist, sie suchen jetzt 10 davon. Also, hier eventuell ein Hinweis auf eine Ausweitung Teslas Bemühungen, was die FSD-Beta in Europa angeht. Das lässt selbstverständlich leider keine Rückschlüsse darauf zu, wann denn die Software dann endlich für uns auch verfügbar wird, ist aber zumindest ein positiver Hinweis auf die richtige Entwicklung hier an dieser Stelle. Sprechen wir mal über Panasonic. Panasonic ist einer der ersten Partner von Tesla, wenn es um Batteriezellproduktion geht. Die Giga Nevada wurde zusammen mit Panasonic gebaut und jetzt ist ein neuer Bericht aufgetaucht, dass Tesla hier Panasonic Druck macht, was den Ausbau in Nevada angeht. Nikkei Asia schreibt hier, Tesla hat Panasonic kürzlich mitgeteilt, dass es so viele Batterien kaufen würde, wie Panasonic herstellen kann. So sagte ein leitender Angestellter des japanischen Herstellers. Panasonic wird daher eine 15. Produktionslinie in der Gigafactory Nevada installieren. So mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Nikkei Asia. Die Linie soll in 1 bis 2 Jahren in Betrieb gehen. Das eine recht vage Zeitangabe hier. Die jährliche Produktionskapazität, so schreiben sie weiter in der Anlage, wird schätzungsweise dadurch um 10% erhöht, von derzeit 38 Gigawattstunden auf 39 Gigawattstunden, was für insgesamt 500.000 bis 700.000 Tesla Model 3 ausreiche. Ja, es gäbe Platzmangel in der Gigafactory in Nevada, die ist eigentlich schon voll, so sagte auch der Angestellte weiter. Aber wir können noch eine Produktionslinie hier hinzufügen. Wenn er hier von voll spricht, dann redet er von der aktuellen Fläche, die Panasonic hier in der Gigafactory Nevada zur Verfügung hat. Denn Tesla baut ja im Prinzip eine zweite Batteriefabrik in Nevada. Tesla hatte ja für die Giga Nevada eine Erweiterung um eigentlich 2 Fabriken angekündigt. Einmal um den Tesla Semi-Truck zu bauen, aber eben dann auch um eine massive Zellproduktion aufzubauen. Inwieweit Panasonic da dann mit im Spiel ist und neuen Platz bekommt, das müssen wir mal abwarten. Im Moment geht's darum, den derzeitig zur Verfügung stehenden Platz zu optimieren, um da alles rauszuholen, was geht. Ist auch nicht verwunderlich, denn die USA zahlen Tesla ja unglaublich hohe Subventionen für die Batteriezellproduktion. Nicht nur Tesla, sondern allen Herstellern. Deswegen gibt's hier selbstverständlich sehr große Bemühungen, jegliche Batteriezellproduktion zu skalieren, was das Zeug hält. Reden wir mal über Elon Musk, denn der hat sich mit dem Premierminister der Mongolei unterhalten. Hier gab es ein ganz kurzes Video, das kam über Sawyer Merritt. Der Premier äußerte sich hier und sagte, wir haben die Möglichkeit diskutiert, Tesla in der Mongolei willkommen zu heißen und über mögliche Nutzung von Kupfer und seltenen Erden für Elektroautos und Batteriezellproduktion im industriellen Maßstab gesprochen. Starlink wurde natürlich auch erwähnt und ich bin mir sicher auch noch ein paar andere interessante Dinge. Mal sehen, was dabei rauskommt. Dann habe ich noch eine interessante Meldung und zwar kommt die von Teslas Lithiumfabrik. Die soll ja in Corpus Christi in der Nähe von Robstown entstehen. Und Tesla hat hier eine Spende an den Bezirk vorgeschlagen, und zwar in Höhe von 3,8 Millionen Dollar zur Instandsetzung des Straßennetzes rund um die Fabrik. Den Bericht dazu, den gab's auf teslarati.com. Und hier wurde noch ein lokaler Commissioner vom Neuse County, ich hoffe, das spricht man so, mit den Worten zitiert, wir halten die Straßenverbesserung für notwendig und vielleicht für etwas, das wir uns normalerweise nicht hätten leisten können. Aber es bietet auch die Richtlinien, die sie brauchen, um die Bedürfnisse in Bezug auf Fahrzeuge, die zur Errichtung der Fabrik in Frage kommen, zu erfüllen. Ich glaube, am Ende ist es ein Projekt, von dem alle Seiten profitieren, so sagte er. Ja, das ist mal wieder typisch Tesla. Sie sehen einen Bedarf. Es gibt anscheinend hier Probleme mit dem Straßennetz. Sie versuchen alles sicherzustellen, um ihre Fabrik möglichst schnell bauen zu können. Und ja, dann zur Not spenden sie eben für die Instandsetzung der Straßen. Gestern Abend, rund 1 Minute nach Börsenschluss, da gab es einen Tweet von Mary Barra, das ist die Geschäftsführerin von GM. Sie kündigte an, dass sie gleich einen Twitter-Space mit Elon Musk mache. Der ging dann auch rund 10 Minuten später los. Und siehe da, nur 2 Wochen nachdem Ford angekündigt hat, Teslas Ladestandard in all seine Fahrzeuge zu verbauen, zieht GM jetzt nach. Inhaltlich passiert genau das Gleiche. Von den Details gibt es keine großen Neuigkeiten. Es funktioniert genauso wie bei Ford auch. GM führt den sogenannten North American Charging Standard von Tesla ab 2025 in seinen Fahrzeugen ein. Das heißt, dort wird dann auch nur noch dieser Standard verbaut und Tesla öffnet damit den GM-Kunden Tür und Tor, was das Supercharger-Netzwerk angeht. Das geht mit 12.000 Superchargern los. Das sind nicht alle Supercharger in den USA, sondern nur ein gewisser Teil. Das vielleicht auch gleich vorweg an alle Tesla-Kunden, die sich hier Sorgen machen. Denn Tesla achtet sehr genau darauf, hier die Qualität weiter aufrechtzuerhalten. Sie werden nur Supercharger freigeben, an denen es auch genügend Kapazität gibt. Und zukünftig wird das Ganze natürlich dementsprechend dann noch weiter ausgebaut. Bereits zu Beginn nächsten Jahres, analog zu Ford, wird es dann einen Adapter für Bestandskunden bei GM geben, die ja noch den CCS-Anschluss verbaut haben. Und zukünftig werden alle Kunden von GM, die dann noch an einer Ladesäule mit CCS-Standard laden wollen, einen Adapter verwenden. Ich hab's euch ja bei der Ankündigung von Ford schon gesagt. Tesla hat hier gerade erfolgreich seinen Ladestandard in den USA durchgesetzt. Und für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, Tesla hat in den USA einen proprietären Ladestandard, den sie bereits 2012 für das Model S entwickelt haben. Damals gab es keinen besseren, heute übrigens auch noch nicht. Und Tesla hat hier in den USA die absolute Vorherrschaft. Es gibt mehr Supercharger mit diesem Standard als andere Ladesäulen. Und auch was die Stückzahlen der Autos auf der Straße angeht, gibt es selbstverständlich so viele Teslas da draußen, dass sie bei weitem Fahrzeuge mit CCS übertreffen. Wer sich das nochmal ganz genau anschauen möchte und vielleicht auch alle Details zu der Ford-Ankündigung haben will, der kann sich gerne nochmal mein Video anschauen. Das verlinke ich euch hier gerade nochmal oben. Elon sagte in dem Space, es ist ein großer Wendepunkt in der Automobilindustrie. Und ich glaube, da hat er recht. Denn im Prinzip ist das jetzt der Moment, wo die anderen Hersteller einen Kniefall vor Tesla machen. Wo jetzt auch offiziell klar ist, dass Tesla das allerbeste Ladenetzwerk hat und vor allem auch die beste Technologie hat. Und wo sich herauskristallisiert, dass egal wer jetzt in den USA noch überhaupt Elektroautos verkaufen möchte, nicht am Tesla Supercharger-Netzwerk vorbeikommt. Andere Hersteller werden folgen. Ich denke sogar, alle werden folgen. Mark my words. Elon sagte übrigens auch, dass das Wichtigste für Tesla ist, den Übergang zu nachhaltigen Energie und zu Elektroautos voranzutreiben. Genau aus diesem Grund macht Tesla das auch. Er sicherte gleichzeitig GM sowie auch Ford schon vorher die Unterstützung von Tesla zu, was die Entwicklung angeht. Die Kunden werden auch gleichgestellt sein. Man werde Ford und GM wie nur möglich unterstützen. Tesla müsste das eigentlich nicht machen. Aber es geht ihnen um ihre Mission. Möglichst schnell Elektroautos durchzusetzen. Und dafür ist das der richtige Schritt. Nebenbei verdienen sie damit auch noch Geld. Und zwar mit jedem GM und jedem Ford-Kunden. Die Aktie ist dementsprechend gleich ordentlich gestiegen. Wen wundert das? Und Elon antwortete dann auch noch auf einen Auf Wiedersehen CCS-Standard-Tweet und schrieb, dem Himmel sei Dank, Nordamerika wird einen viel besseren Anschluss zum Aufladen von Autos haben als der Rest der Welt. Ja, damit hat er recht. Der Tesla-Standard ist der schlankere und schönere Standard. Bei uns in Europa ist leider das Kind in den Brunnen gefallen mit einer Entscheidung eines Konsortiums für CCS. Damals hatte Tesla sich beschwert, sie wurden aber auch nicht gefragt vorher. Und als sie dann mitbekommen haben, dass dieser Standard verabschiedet wird in Europa, da war es für dieses Konsortium bereits zu spät. Eigentlich gab es damals noch keinen verabschiedeten Standard, nichts war in ein Gesetz gegossen oder ähnliches. Dennoch wollte hier keiner mehr umdenken oder einen vielleicht zweiten Standard erlauben. Deswegen sitzen wir hier jetzt in Europa mit CCS da. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität und auch den Gedanken an den Kunden erhofft. Der Twitter-Space gestern Abend, der dauerte übrigens keine 8 Minuten. Überhaupt ist es ja schon mal bemerkenswert, dass diese Ankündigungen jetzt alle auf Twitter laufen. Ja, und ich hatte den Eindruck, dass sich Mary Barra unwohl fühlte, dass sie einfach gar keine Lust hatte, diese Ankündigung zu machen und so schnell wie möglich auch wieder weg wollte. Das ist jetzt, wie gesagt, nur meine persönliche Interpretation. Mich hat übrigens diese Ankündigung überrascht. Nicht, dass sie kommt, sondern dass sie so schnell kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass GM hier so schnell über seinen eigenen Schatten springen kann. Und das zeigt mir eigentlich nur, dass die Verzweiflung wohl sehr groß ist. GM wird vermutlich trotzdem pleite gehen, das ist meine Meinung, denn sie tun wirklich sehr wenig für Elektroautos. Es gibt sehr große Ankündigungen, darin sind sie sehr gut, aber umgesetzt wurde bisher sehr wenig. Dennoch stellt diese Entscheidung einen Dammbruch in der Automobilindustrie dar. Alle anderen müssen jetzt nachziehen. Das ist ein Riesensieg für Tesla. Eigentlich war der Sieg bereits 2012, als Tesla die Entscheidung traf, hier dieses Supercharger-Netzwerk aufzubauen. Damals galt dies als vollkommen schwachsinniges Unterfangen. Das muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Sie haben damals gewonnen, heute ist es offiziell geworden. Jetzt gibt es in der Folge dieser Entscheidung gleich weitere Ladenetzbetreiber, die ebenfalls auf den Standard wechseln möchten. Zumindest werden sie in ihre Ladestationen auch den Tesla-Ladestandard integrieren. Das war bisher nicht unbedingt der Fall. Wir hatten bereits über EVgo berichtet in einer der letzten Folgen und jetzt kommen hier zwei weitere dazu. Einer davon ist eher unbekannt, das ist die Firma Flow Electric, schrieb hier: Flow, ein in Quebec ansässiger Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit mehr als 90.000 Ladepunkten immerhin, hat bereits angekündigt, dass er den North American Charging Standard auf seinen Ladestationen anbieten wird und eine weitere breite Nutzung des Standards unterstützt. Ja, und als zweiter kommt jemand, den wir kennen, das ist die Firma ABB. Auch die hat getwittert: ABB E-Mobility treibt seit über einem Jahrzehnt den Fortschritt der E-Mobilitätsbranche voran. Wir werden weiterhin führend sein, indem wir den nordamerikanischen Ladestandard als Option in unsere Produkte aufnehmen. Ja, wir sehen, einer nach dem anderen kommt hier dazu. Der Standard von Tesla hat sich soeben in den USA durchgesetzt, weil er der bessere Standard ist und eben am weitesten verbreitet wurde durch Tesla. Und auch wenn Berichte zum Beispiel von Reuters hier vielleicht kleine Zweifel schüren, was die Subventionen in den USA angeht, so glaube ich kaum, dass dies eine große Rolle spielen wird. Reuters berichtete, dass das Weiße Haus sich geäußert habe und als Voraussetzung für die Subventionen einen CCS-Ladestandard an der Säule voraussetzt. Das ist laut dem Sprecher die Minimumanforderung. Aber auch das hat Tesla längst gelöst, denn Tesla hat ja seit einigen Wochen das sogenannte Magic Dock mit an amerikanischen Superchargern. Das ist ein CCS-Adapter, der in die Ladesäule quasi integriert ist. Und genau dieser Umstand, der zeigt uns doch eigentlich noch viel deutlicher, wie stark das Tesla Supercharger-Netzwerk inzwischen geworden ist. Denn obwohl Tesla von seiner Seite mit dem Magic Dock CCS in die Ladesäule integriert hat, wechseln GM und Ford und die anderen auf den amerikanischen Standard von Tesla. Und das hat meines Erachtens drei ganz einfache Gründe. Zum einen mal geht's um die Softwareintegration ins Fahrzeug. Denn dazu erhalten GM und Ford jetzt Zugang über die Tesla-Software. Und dann, und das ist eine Folge daraus, steht hier natürlich das Kundenerlebnis an erster Stelle. Das ist einfach um so viel besser, was das Laden angeht, wenn wir uns das mal bei der Tesla-Integration anschauen. Ja, und der dritte Punkt, der liegt für mich auch auf der Hand, das ist, dass Tesla natürlich immer seine App in den Vordergrund stellt und GM und Ford haben keine Lust, dass ihre Kunden über die Tesla-App laden. Die möchten ihre Kunden selbstverständlich in ihrem Ökosystem halten und dann eben auch die Integration in ihre App haben. Das ist Grund genug für den Wechsel und unterstreicht die Stärke und die Vormachtstellung, die Tesla inzwischen in puncto Ladesystem hat. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis an alle, die hier in den Kommentaren immer rummaulen, wenn es um den Tesla Semi-Truck geht, dass es hier ja gar keine Ladeinfrastruktur für gäbe. Schaut euch an, was Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk gemacht hat. Genau dasselbe werden sie auch mit dem Tesla Semi-Truck machen. Und hier gibt's sogar noch einen weitergehenden Vorteil. Denn Tesla bietet Logistikkunden mit dem Tesla Semi-Truck in Kombination mit Photovoltaik und Batteriespeichern ein Gesamtpaket an. Eine Möglichkeit, den CO2-Footprint zu senken und CO2-neutral zu werden. Das ist ein super Angebot. Die Reichweite des Tesla Semi-Trucks, die ist ausreichend, dass man einfach die Ladestation im Logistikdepot haben kann. Man braucht unterwegs eigentlich gar nicht mehr laden. Selbstverständlich wird Tesla nach und nach auch ein Mega-Charger-Netzwerk für den Semi-Truck aufbauen. Aber ich denke, zu Beginn braucht es das gar nicht so in diesem Ausmaß wie bei den Autos. Denn geladen wird hier nicht primär unterwegs, das meine These, sondern im Depot und das mit dem eigenen Strom. Denn die Reichweite des Tesla Semi-Trucks, die reicht in den allermeisten Fällen für genau so ein Szenario bestens aus. Reden wir mal jetzt über den Cybertruck. Ich habe extra das richtige T-Shirt dafür angezogen. Der Cybertruck ist mit Abstand das am meisten erwartete Elektroauto des Jahres. 1,5 Millionen Vorbestellungen hat Tesla dafür. Und die große Frage ist, wie viel kann Tesla davon tatsächlich bauen und verkaufen? Elon Musk sagte am Anlegertreffen, dass er von einer Zahl von 250.000 Cybertrucks jährlich ausgeht. Das könnte aber auch 500.000 sein. Das sagte er auch noch dazu. Insgesamt wird Tesla von dem Ding so viele bauen, wie sie Bestellungen haben. Er hat das also nach oben hin überhaupt nicht limitiert. Jetzt gab es einen Exklusivbericht auf Electrek. Die haben eine Kommunikation zwischen Tesla und Zulieferern von Tesla zugespielt bekommen. Da stand unter anderem drin, dass das Cybertruck-Projekt bei Tesla intern Project Everest heißt. Das passt ja. Der Cybertruck ist ein sehr schwieriges Fahrzeug zu bauen. Es gibt ganz viele neue Produktionsverfahren, die Tesla dafür erstmal erfunden hat. Und genau dementsprechend passt dieser Vergleich mit dem Mount Everest sehr gut, finde ich. Und Electric schreibt, außerdem ist diese Zahl so geplant, dass die Produktionslinien nur mit einer Effizienz von 85% Auslastung laufen. Ja, wie schnell wird Tesla da hinkommen? Auch hier gibt es ein paar Infos. Wir haben noch einige Details über den Zeitplan für die Produktion vom Cybertruck erfahren, so schreibt Electric. Laut den Mitteilungen an die Zulieferer plant Tesla, seine ersten Cybertruck-Release-Kandidaten, also die Freigabekandidaten, Ende August auf den Markt zu bringen. Ja, was ist denn bitte ein Release-Kandidat oder ein Freigabekandidat? Das sind im Prinzip erste Fahrzeuge, die auf der fertigen Produktionslinie hergestellt werden. Die entsprechen der Produktionsversion und es geht nur noch darum, ganz kleine Veränderungen vorzunehmen, um die Produktion dann zu optimieren. Electric schreibt, Freigabekandidaten werden auf der fertigen Produktionslinie gebaut und sind der letzte Schritt vor dem offiziellen Produktionsstart. Nach dem derzeitigen Zeitplan ist der offizielle Start der Produktion für Anfang Oktober geplant. Ich denke, das Event folgt dann. Und das könnte bedeuten, dass Tesla hier A im Zeitplan liegt, aber B dann auch volle 3 Monate für die Produktion des Cybertrucks 2023 hat. Was denkt ihr, wie viele kann Tesla davon bauen in 3 Monaten? Das ist zu Beginn der Produktion immer schwer zu sagen. Ich denke mal, so 10.000 bis 15.000 Stück werden wir dieses Jahr sehen. Schreibt gerne eure Einschätzung unten in die Kommentare. Ja, und dann folgt selbstverständlich der Produktionsramp. Also die Skalierung der Produktion. Ich denke, das wird ähnlich laufen wie beim Model Y. Vielleicht ein bisschen langsamer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Tesla vom Cybertruck 2024 bereits 100.000 bis 150.000 Stück baut und 2025 dann so 350.000. Das ist aber nur mein Bauchgefühl. Spannend wird's, der Cybertruck wird der Hammer. Ich freue mich drauf, denn der Cybertruck wird die spritfressenden Pickup-Truck-Monster, die so 20 bis 30 Liter auch gerne mal fressen, von der Straße fegen. Reden wir mal über einen Bericht auf Teslarati.com, den ich interessant fand. Hier geht es um eine neue Studie der American Lung Association. Das ist die amerikanische Vereinigung für Lungenforschung. Die haben einen Bericht veröffentlicht, in dem steht, dass bis 2050 in den USA knapp 90.000 Menschen weniger sterben könnten, wenn die USA es schaffen, bis 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. Bei emissionsfrei sind natürlich Elektroautos gemeint, die lokal keine Emissionen mehr ausstoßen, da eben hier die Lungenkrankheiten entstehen. Also, wenn 2035 nur noch Elektroautos zugelassen werden, dann hat die USA eine Chance, bis 2050 90.000 Tote weniger pro Jahr zu haben. Schauen wir mal in den Bericht, da steht, da die Vereinigten Staaten auf dem Weg zu 100% emissionsfreien Neufahrzeugverkäufen sind, und ebenfalls eine saubere, verbrennungsfreie Stromerzeugung anstreben, könnte der kumulative nationale Nutzen für die öffentliche Gesundheit bis 2050 durch saubere Luft Folgendes erreichen. Und jetzt haltet euch fest. $978 Milliarden an Einsparungen für das öffentliche Gesundheitswesen. Das ist fast 1 Billion. Dann eben, wie gesagt, 89.300 weniger Tote pro Jahr. 2,2 Millionen weniger Asthmaanfälle und 10,7 Millionen verlorene Arbeitstage pro Jahr. Reden wir mal über etwas anderes, und zwar einen Artikel im Handelsblatt. Das Handelsblatt hat ja vor einigen Monaten eine große Datenmenge mutmaßlich von einem Ex-Tesla-Mitarbeiter zugespielt bekommen, der diese illegal erworben hat. Ja, und das Handelsblatt, das hat vor rund 2 Wochen einen ersten großen Aufschlag mit mehreren Veröffentlichungen zum Thema Autopilot erstmal gemacht. Jetzt gab es die 2. Edition davon sozusagen und hier geht's um den Cybertruck. Der Artikel, der ist hinter einer Paywall und ich habe ihn tatsächlich noch nicht gelesen. Ich habe mir allerdings die Podcasts angehört vom Handelsblatt, die sind öffentlich zugänglich. Und ich habe auch einen Wired-Artikel zumindest überflogen, mit dem das Handelsblatt zusammengearbeitet hat. Ich habe für mich noch nicht ganz entschieden, was ich persönlich daraus mache. Eventuell gibt's da nochmal einen Deep Dive von mir zu diesen Themen. Denn eins kann man den Handelsblatt-Kollegen nicht vorwerfen. Sie haben sich sehr viel Mühe mit der Auswertung der Daten gegeben. Es ist eine sehr große Datenmenge. Die arbeiten da seit Monaten dran und ich finde das ein bisschen zu billig, wenn ich das hier jetzt in 2 Minuten abfrühstücke. Also, vielleicht kommt da noch was von mir. Das ist auch immer eine zeitliche Frage bei mir. Ich muss mal schauen, wie ich das alles unter einen Hut bekomme. Trotzdem möchte ich euch eine allererste Einschätzung geben. Ich bin ehrlich gesagt bisher von den Daten und den Veröffentlichungen des Handelsblatt hier noch nicht ganz so überzeugt, denn zumindest für mich sind das eigentlich alles altbekannte Dinge. Ich habe da nur wenig entdecken können. Selbstverständlich sollte man die Frage stellen, warum bei Tesla so viele Daten zugänglich waren für einen Mitarbeiter. Aber auch das lässt sich nur schwer von außen beurteilen, denn den genauen Umfang, den kenne ich persönlich natürlich nicht. Da muss ich mich auf die Aussagen des Handelsblatt verlassen. Aber ich glaube, eins ist klar, es ist nie gut, wenn große Datenmengen verschwinden und vielleicht dann auch noch Kundeninformationen mit drin enthalten sind. Unternehmen versuchen sich natürlich so gut wie es geht dagegen zu schützen. Meine Meinung ist, wenn jemand die Absicht hat, Daten zu klauen, dann wird er es vermutlich auch schaffen. Aber na gut, die Frage muss sich Tesla selbstverständlich gefallen lassen und selber stellen. Haben sie hier genug für die IT-Sicherheit getan intern? Und ich bin überzeugt davon, dass dieser Vorfall selbstverständlich auch Konsequenzen haben wird. So, schauen wir uns aber mal ganz kurz den Beginn des Artikels an, den das Handelsblatt hier veröffentlicht hat. Sie schreiben nämlich über Probleme beim Cybertruck. Und hier geht es im Wesentlichen um eine Tesla-interne Präsentation. Die stammt vom 25. Januar 2022. Und da geht es um den ersten Alpha-Prototypen von Tesla. Der Cybertruck, der dort wohl getestet wurde, der hatte große Probleme. Der aktuelle Stand, und das sagt das Handelsblatt auch ganz klar, der ist unbekannt. Und da möchte ich gleich einhaken, denn der aktuelle Stand, der ist eigentlich schon bekannt. Denn Tesla hat gesagt, dass sie im dritten Quartal 2023 anfangen werden, den Cybertruck zu produzieren. Das heißt, diese Probleme, die dort das Handelsblatt beschreibt, wurden in der Zwischenzeit gelöst. Die Tesla-interne Präsentation, die dem Handelsblatt vorliegt, die stammt, wie gesagt, vom Januar 2022. Das ist, was die Tesla-Timeline angeht, eine sehr lange Zeit. Und der zweite Punkt, es geht um einen Alpha-Prototypen. Jetzt sagt das Handelsblatt in dem Podcast zum Beispiel, den ich mir angehört habe, dass es sich hier um klassische Probleme handelt. Es geht also nicht um irgendwelche speziellen Dinge, die bei Elektroautos auftreten, sondern jeder andere Automobilhersteller hätte eigentlich genau dieselben Probleme. Das Urteil, das sie aber fällen, ist, bei einem Alpha-Prototypen sollten diese Probleme nicht existieren. Jetzt bin ich kein Industrieexperte für Automobilproduktion und kann euch nicht sagen, ob das wahr ist oder nicht. Mich persönlich überrascht das nicht, dass ein Alpha-Prototyp nicht die Spezifikationen erreicht wie das Produktionsmodell. Denn was ist denn das Ziel eines Prototypen? Vor allem eines Alpha-Prototypen. Man möchte das Produkt zeigen. Man möchte es natürlich auch fahren und erste Tests daran vornehmen. Und der Cybertruck ist was ganz Spezielles. Die Produktionsverfahren dafür müssen erst einmal erfunden werden, und zwar von Tesla selbst. Tesla arbeitet hier zum Beispiel mit 3 mm dicken Stahl. Der lässt sich nicht so verarbeiten wie klassisches Automobilblech. Tesla hat also neue Maschinen und Prozesse dafür erfunden, und ich glaube, wir können an dieser Stelle Elon Musk zitieren, der sagt, ja, Prototypen sind einfach und die Produktion ist eben das Harte. Tesla konnte die Probleme, die vielleicht noch bei diesem Alpha-Prototypen vorherrschten, in der Zwischenzeit lösen, sonst würden sie nicht mit dem Cybertruck im dritten Quartal in Produktion gehen. Jetzt hat das Handelsblatt geschrieben, dass diese Probleme vermutlich auch zur Verzögerung des Cybertrucks geführt haben. Und auch wenn ich selbstverständlich nicht komplett ausschließen möchte, dass diese Probleme vielleicht die ein oder andere Verzögerung verursacht haben, denke ich doch, dass das Hauptproblem die 4680er-Zellen waren. Denn Tesla braucht die 4680er-Zellen, die sie ja selbst produzieren, für den Cybertruck. Auch das ist eine neue Technologie. Und hier ist Tesla definitiv langsamer vorangekommen, als sie sich das ursprünglich erhofft hatten. Das ist übrigens der Grund auch für die Verzögerung beim Tesla Semi-Truck und bei der Einführung weiterer Modelle von Tesla. Tesla kauft jede Batteriezelle, die sie nur irgendwo auf dem Markt bekommen können. Und es macht eben überhaupt keinen Sinn, andere und neue Modelle einzuführen, wenn man die insgesamt vorhandene Anzahl von Batteriezellen dann eben nur durch die Anzahl der Modelle teilen muss und von jedem Modell weniger baut. Denn jedes Modell bedeutet mehr Komplexität in der Produktion. Das bedeutet auch mehr Fabriken und mehr Produktionslinien. Und der limitierende Faktor bei Tesla, das ist die Batteriezellproduktion bisher. Das wird sich übrigens in den nächsten Jahren nicht ändern, denn Tesla skaliert ja seine Produktion maßgeblich und wird Millionen von Autos in Zukunft bauen. Und die große Challenge ist, die Batteriezellproduktion gleichzeitig mitzuskalieren. Sei das bei der Zellproduktion selbst, aber auch eben bei den Rohstoffen. Wie gesagt, ich muss mal schauen, inwieweit ich da weiter ins Detail gehen kann. Ein paar Anfragen diesbezüglich habe ich ja von einigen von euch bereits erhalten. Dann hat Tesla in China ein interessantes neues Projekt gestartet. Sie haben ein erstes Gigalabor eröffnet. Was ist das denn bitte? Sawyer Merritt twitterte dazu und schrieb, Tesla hat in Chengdu in China sein erstes Gigalabor-Erlebniszentrum eröffnet. Die Besucher können dort die Magie des Autobaus in 45 Sekunden erleben. Das natürlich ein Hinweis auf die 45-Sekunden-Taktung in den Tesla-Fabriken. Hierzu gab es ein paar sehr schöne Fotos. Das schaut doch interessant aus. Ich bin sehr gespannt, ob wir sowas auch mal hier in Europa sehen werden. Das wäre doch eine klasse Erweiterung der Giga Berlin, wenn man sich sein Fahrzeug dort abholt. Das würde mir zumindest sehr viel Spaß machen. Es hält sich da draußen das hartnäckige Gerücht, dass bei Tesla der Service schlecht sei. Jetzt hat sich aber in den letzten Jahren hier sehr viel getan und ich habe heute einen exklusiven Einblick für euch hinter die Kulissen bei Tesla, was den Service angeht. Denn ich war eingeladen zum Pressetermin im Bodyshop in Krefeld. Das ist der erste Tesla-eigene Bodyshop und ich war danach auch noch beim Tesla Service Center in Düsseldorf. Das schauen wir uns natürlich an und am Schluss habe ich sogar noch eine Einladung für euch. Bleibt also dran, wenn euch das interessiert. Krefeld bekommt als erste Stadt in Deutschland einen Tesla Bodyshop. Das ist was Besonderes, denn Tesla arbeitete bisher für Karosseriearbeiten mit sogenannten zertifizierten Tesla Bodyshops. Das sind externe Werkstätten. Das hat sich gerade geändert. Die vertikale Integration bei Tesla geht weiter und wir schauen uns das selbstverständlich mal an. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass der Service bei Tesla nicht gut ist. Das war vielleicht auch mal zu Beginn der Einführung des Model 3 tatsächlich ein großes Thema. Inzwischen hat Tesla aber seinen Service massiv skaliert und das machen sie auch weiterhin. Ich war bei einer Deutschland-Premiere und zwar beim Pressetermin des ersten eigenen Tesla-Bodyshops im Linnener Industriegebiet in Krefeld. Eigentlich gab es hier in Düsseldorf eine Art Doppelpremiere, denn Tesla hat nicht nur einen Bodyshop eingeweiht, sondern gleichzeitig ein sehr großes Tesla Center in Düsseldorf. Auch das habe ich mir angeschaut, das sehen wir gleich im zweiten Teil. Zunächst aber mal zum Tesla Bodyshop in Krefeld. Hier werden Karosserie, Lackarbeiten und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt, sprich Beulen, Scheiben und Lack und das auf 2000 Quadratmeter Fläche. Jetzt ist das die erste Tesla-eigene Karosseriewerkstatt in Deutschland und das ist was ganz Besonderes, denn Tesla hat bisher mit zertifizierten Tesla-Bodyshops gearbeitet. Das waren im Prinzip externe Werkstätten, die Tesla durch bestimmte Schulungen und bestimmtes Equipment zertifiziert hat. Wer von euch schon mal einen Unfall hatte, der kennt sicher dieses Prozedere. Von den zertifizierten Tesla Bodyshops, da gab es bereits mindestens zwei meines Wissens in Düsseldorf und in der Umgebung, sprich rund 100 Kilometer um Düsseldorf herum, gab es ein gutes Dutzend. All diese Bodyshops findet ihr in der Tesla App, aber auch auf der Webseite. Jetzt wächst Tesla aber exponentiell, gerade auch in Deutschland und da ist es nicht verwunderlich, dass man das Thema Service eben mitskalieren muss. Daher ist dieser Tesla-eigene Bodyshop auch keine Konkurrenz zu den existierenden Bodyshops, sondern vielmehr eine Erweiterung des Angebots an den Kunden. Düsseldorf ist einer der wichtigsten und ältesten Standorte von Tesla, das habe ich mir sagen lassen. Und eins ist klar, die Tesla-Dichte steigt hier. Ich wohne in Düsseldorf und nehme als Gradmesser hier meine Kinder, denn die haben, geschädigt durch den Papa, ein Tesla-Radar integriert. Die sehen jedes Auto auch auf 1 Kilometer Entfernung und sagen mir nach jeder Fahrt, die wir in der Stadt unternehmen, dann immer ganz genau, wie viele Teslas sie gesichtet haben. Ja, vor einem halben, dreiviertel Jahr waren das immer so 6 Stück, 7 Stück vielleicht auf eine Viertelstunde. Jetzt sind wir bereits bei 13. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Tesla wächst unglaublich schnell. Das Tesla Model Y ist die Nummer 1 weltweit im ersten Quartal 2023. Nicht bei Elektroautos, sondern bei Autos überhaupt. Auch in Europa ist Tesla mit dem Model Y auf Platz Nummer 1, in Deutschland im ersten Quartal 23 auf Platz 4 immerhin. Tesla tut sich historisch gesehen in Deutschland aufgrund der deutschen Hersteller immer etwas schwerer. In Deutschland ist Tesla übrigens mit dem Model Y im ersten Quartal 23 immerhin auf Platz 4. Trotz des hohen Preises im Vergleich mit sehr viel günstigeren Kleinwagen, die ja normalerweise die größeren Stückzahlen bringen. Und das, nachdem sie im Jahr 22 in Deutschland auf Platz 10 landen konnten. Tesla hat sich in der Vergangenheit in Deutschland immer etwas schwer getan. Klar, es gibt in Deutschland eben die deutschen Automobilhersteller, die sehr mächtig sind und viele Fans haben. Allerdings ist Tesla mit der Gigafactory in Berlin-Brandenburg jetzt quasi zum deutschen Premium-Hersteller geworden und auch das merkt man an den Verkaufszahlen hier. Ich bin überzeugt, dass Tesla auch mit dem Model Y in Deutschland auf Platz Nummer 1 landet, eventuell sogar bereits dieses Jahr. Und selbstverständlich muss der Service da mitwachsen. Jetzt ist es so, dass Tesla alles, was möglich ist, gerne in-house macht. Das heißt, sie haben zum Beispiel kein eigenes Händlernetz. Sie betreiben auch all ihre Showrooms selber. Das muss man wissen. Und die einzige Ausnahme eigentlich bisher waren die Tesla Body Shops. Und Tesla ist ja sehr pragmatisch und passt einfach seine Strategie auch dem Bedarf an. Im Tesla eigenen Body Shop können sogar strukturelle Arbeiten durchgeführt werden, die bisher zertifizierte Body Shops in dieser Form nicht machen konnten. Es gibt also ein größeres Angebot für den Kunden. Teslas Strategie ist hier ganz klar. Sie wollen umfassend regional hier aufgestellt sein und dem Kunden alles aus einer Hand anbieten. Während dem Pressetermin kam übrigens noch die Frage auf, warum es überhaupt die Trennung zwischen Bodyshop und Service Center gibt. Auch hier eine Antwort, die Sinn macht. Es liegt am Mitarbeiterportfolio. Es wäre einfach zu aufwendig, in einem Service Center auch noch zusätzlich die ganzen Spezialisten für Karosseriearbeiten zu haben. Deswegen trennt man das lieber. Das heißt aber nicht, dass wenn ein Auto jetzt einen Unfallschaden hat und im Tesla Bodyshop repariert wird, dann später noch der Gang zum Service Center notwendig wird. Hier lässt Tesla dann lieber die Spezialisten aus dem Service Center in den Krefelder Bodyshop kommen, um zum Beispiel einen Batterietausch vorzunehmen. Ja, was gibt es im Tesla Bodyshop alles? Ich durfte den Servicebereich nur sehr eingeschränkt filmen. Hier ein Bild von einer Achsvermessung zum Beispiel. Es gibt aber natürlich auch Dinge wie eine Schweißkabine und eine sehr große Werkstatt. Einen direkten Einblick kann ich euch aber in die Lackiererei bieten. Hier gibt es insgesamt 3 Lackierkabinen, die lustigen Namen Hades, Herkules und Nemesis haben. Das hat mich irgendwie an Godzilla aus der Gigafactory in Berlin erinnert. Ihr wisst schon, den Roboter, der die Autos hochhebt. Die Autos werden hier auf sogenannte Bodyskates verfrachtet und lassen sich dann per Hand verschieben. Und so können sie die verschiedenen Lackierstufen durchlaufen. Denn eine Lackierung, die besteht eben aus verschiedenen Stufen. Hier könnt ihr das auch nochmal ganz gut sehen. Sehr schön sind auch die künstlerischen Aspekte des Tesla Bodyshops, denn hier sind ein paar wunderbare Seitenpanels, auf denen Tesla oder Künstler, die für Tesla das gemacht haben, die Skylines unter anderem von Krefeld, aber auch von Düsseldorf und Köln lackiert haben. Und es gibt auch noch einige Überbleibsel vom ersten Eröffnungstag. Hier war ja auch die Öffentlichkeit eingeladen und jeder durfte ein bisschen vor sich hin lackieren. Ja, wie kommt man an einen Termin im Tesla Body Shop? Das funktioniert bei Tesla über die App. Auch das ist für mich etwas, das ich am Tesla Service großartig finde, denn es ist super praktisch. Man muss niemanden anrufen, nirgends sich anstellen, sondern man bucht den Termin einfach über die App und bekommt da auch schnell Antwort. Jetzt schauen wir aber natürlich noch ins Tesla Center in Düsseldorf. Tesla hatte ja bereits in Düsseldorf einen Standort. Der war in der Bonner Straße in Holthausen bzw. Benrath und das war deutlich zu klein. Jetzt ist Tesla umgezogen auf die Königsberger Straße, auf die Automeile in Düsseldorf und hat hier ein riesen Tesla Center hingestellt. Es gibt Verkauf mit Showroom und Beratung, aber natürlich auch Probefahrten, Service und Auslieferungen. Dafür war der alte Standort deutlich zu klein und es ist wirklich gigantisch groß im Vergleich zum alten. Die Standortleiterin sagte mir, auf 3300 Quadratmeter Fläche, und das ist ohne den Parkplatz gerechnet, kann Tesla hier schalten und walten. Tesla-Mitarbeiter sagte mir, der Standort sei gefühlt 5-mal so groß wie der alte. Ja, es gibt viel Platz. Parkplätze für die Auslieferung, eine riesige Werkstatt mit 2 Waschboxen. Das ganze Gebäude wurde übrigens neu für Tesla konstruiert und auch das ist was Besonderes. Normalerweise übernimmt Tesla andere Standorte. Es gibt insgesamt in Deutschland nur 2 Service Center, die in dieser Art neu gebaut wurden. Neben dem großen Showroom, auf dem ihr das ganze sexy Line-up sehen könnt, also Model S, Model 3, Model X und Model Y, gibt es selbstverständlich einen Aufenthaltsbereich für Kunden. Hier habt ihr Arbeitsstationen mit Strom, Getränken, Kaffee, alles was ihr wollt. Hier kann man gut arbeiten. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Probefahrten zu machen, während das Auto repariert wird. Das neue Tesla Center hat sogar einen eigenen Supercharger und sehr viele einzelne Ladestationen. Ist ja auch klar, hier kommen Neufahrzeuge an, die erstmal aufbereitet werden müssen, bevor sie zum Kunden gehen. Laden gehört da eben mit dazu. So eine Aufbereitung, wenn ein Fahrzeug zum Beispiel aus der Giga Berlin kommt, Das dauert ungefähr einen Tag, dann kann der Kunde das Fahrzeug entgegennehmen. Ja, und jetzt gibt's noch einen Aufruf an euch alle da draußen, denn Tesla feiert die Einweihung seines Standorts in Düsseldorf. Dazu seid ihr alle herzlich eingeladen. Ihr könnt diesen Samstag ab 12 Uhr ins Tesla Center in Düsseldorf kommen. Tesla hat auch Einladungen dafür per E-Mail verschickt. Ihr seid herzlich eingeladen. Sie schreiben, während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, eine Probefahrt zu machen und eine Auswahl unserer sofort verfügbaren Bestandsfahrzeuge zu erkunden. Die Veranstaltung bietet leckeres Essen, Getränke, Probefahrten und Aktivitäten für die ganze Familie. Das ist also ein Familientag. Wenn euch die Teilnahme interessiert, dann meldet euch da an. Hier gibt's den Link unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch und bin natürlich auch am Start. Und Tesla hat hier sogar ein brandneues Model Y aus der Giga Berlin mit dem neuen Farbton Midnight Cherry Red. Wer den noch nicht gesehen hat, kann sich das hier auch dann am Samstag anschauen. Ich wünsche euch was, macht es ganz gut. Bis dahin, ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr helft mir damit wirklich weiter. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Das Podcast Mastering und der Schnitt kommt von DF Media Creations.